Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Hier die Themen: Zulassungszahlen, Verbrennerverbot wackelt, Kfz-Steuerbefreiung, Comeback der Kaufprämie, neue Billig-Teslas und mehr Reichweite, Hilfe für gebrauchte Stellantis-Stromer, TOC-Verkaufsstart, neues Aral-Abo, Ionity im Jahresabo, eCannonball, R-Königschau und Elektromobilität in Albanien. In der letzten Sendung hatten wir ja eigentlich nur zwei große Themen. Heute sind wir thematisch wieder etwas bunter aufgestellt. Wenn du die Abwechslung hier auf dem Kanal gut findest, dann lass doch gerne ein Abo da. Zulassungszahlen. Im September wurden in Deutschland 235.528 Pkw neu zugelassen. Dieser Wert liegt leicht über dem Niveau der beiden Vorjahre. Die Nachfrage nach E-Autos zeigt sich dabei über die letzten Monate als sehr stabil. Im September waren es genau 45.495 vollelektrische Fahrzeuge und damit knapp 32% mehr als vor einem Jahr. Der Anteil am Gesamtmarkt liegt bei 19,3%. Da ist natürlich noch deutlich Luft nach oben. Schauen wir dazu im Vergleich mal auf einige andere europäische Märkte. Hier habe ich zumindest für August übergreifende Zahlen für vollelektrische Neuzulassungen gefunden. Dänemark 69% E-Autos, Island 50%, Finnland 37%, Niederlande und Schweden jeweils 34% und sogar Portugal und die Türkei, die hier auch mit drin ist in der Statistik, landen bei 20% und 21% und damit noch vor Deutschland. Der EU-Schnitt lag im August bei 20%. Deutschland als mit Abstand größter Einzelmarkt in Europa hat also bestenfalls den Status eines Mitläufers. Und in einem Land Europas ist der Drops ja quasi schon gelutscht. Wenn man aktuell in Norwegen noch einen neuen Verbrenner kaufen will, wird man im Autohaus vermutlich fragend mit großen Augen angeschaut, was man denn mit dem Auto vorhat. Im September lag der E-Auto-Anteil in Norwegen bei 98,3%, im Jahresverlauf insgesamt bisher bei 95%. Zurück nach Deutschland. Schauen wir noch auf die Top 20 im letzten Monat. Hier ist es mal wieder etwas bunter geworden und die deutsche Dominanz wurde leicht zurückgedrängt. Auf den Spitzenplätzen mal wieder die üblichen Modelle mit dem VW ID.3 und ID.7 sowie die beiden Skoda-Modelle. Aber Tesla ist zurück, zumindest für den Monat August. Das Model Y auf Platz 4 und auch das Model 3 durchaus stark auf Platz 10. Die gesammelten Minis finden sich auf Platz 6, dahinter zweimal Cupra. Die Marke BMW ist nur mit dem iX1 dabei. Bei den koreanischen Marken sind es wieder der Hyundai Inster und der Kia EV3. Erstmals in den Top 20 mit dabei sind der neue Mercedes CLA und der Ford Puma. Wenn auch dein neues Auto im September mit dabei war, dann nutze gerne unser Angebot zur Vermarktung deiner THG-Quote. Einfach auf der Nextmove-Startseite aufs THG-Angebot klicken, Account anlegen, Fahrzeugschein hochladen und dann kannst du wählen zwischen 80 Euro Cash oder 150 Euro Nextmove-Gutschein, zum Beispiel zum Verschenken an Freunde oder Bekannte. Denn die Erfahrung zeigt, der Weg zum eigenen E-Auto führt nur übers Ausprobieren. Anträge fürs laufende Jahr sind übrigens noch bis Ende Oktober möglich. An dieser Stelle geht mein Dank schon mal an viele tausend Einreichungen von euch über Nextmove. Ich habe diese Woche noch mal in unser Quotenportal geschaut und gesehen, dass die meisten 2025er Anträge jetzt bereits ausgezahlt wurden. Januar bis März sind komplett durch und der April fast komplett bearbeitet, also ausgezahlt. Verbrennerverbot wackelt. Während in anderen europäischen Ländern bei den E-Auto-Neuzulassungen, wie eben gesehen, die Post abgeht, zeigt sich die deutsche Politik aktuell sehr wankelmütig, wie die richtige Unterstützung der heimischen Industrie aussehen sollte. Sollte man Altes bewahren, um die auf dem Weltmarkt angeschlagene heimische Autoindustrie für die kommenden Jahre finanziell besser dastehen zu lassen? Oder den eingeschlagenen Weg der Klimaneutralität konsequent weitergehen? Wie es aussieht, wenn chinesische Hersteller den Automarkt eines europäischen Landes inklusive der Ladeinfrastruktur komplett dominieren, dazu kommen wir gleich noch beim Albanien-Thema. Die deutsche Regierung scheint sich aktuell auf den Pfad zu begeben, vereinbarte Klimaschutzziele über Bord zu werfen und alte Technologien künstlich am Leben zu erhalten, sowohl in der Energieversorgung als auch im Verkehrssektor. Das Ganze natürlich verbunden mit den bekannten fossilen Abhängigkeiten und Kapitalanfluss in die Länder der Lieferanten. In einem aktuellen Artikel der CDU/CSU innerhalb der europäischen EVP-Fraktion lautet die Überschrift: Deutschland braucht eine klare Linie beim Verbrennerverbot. Weiter heißt es, die Lage der Automobilindustrie bleibt dramatisch. Leider haben das immer noch nicht alle verstanden. Es ist kaum nachvollziehbar, dass Bundesumweltminister Carsten Schneider weiter am Verbrenner aus festhält, gerade jetzt, wo Hersteller, Zulieferer und Gewerkschaften geschlossen mehr Technologieoffenheit fordern. Deutschland braucht endlich eine klare Linie. Der Autogipfel ist die Chance, diese Klarheit zu schaffen. Gemeint ist der deutsche Autogipfel am Donnerstag. Das Papier erschien am Mittwoch einen Tag zuvor. Weiter heißt es dort: Wir fordern die EU-Kommission dringend dazu auf, die Fehler der letzten Legislaturperiode zu korrigieren und bis Ende diesen Jahres den Weg für Technologien wie Plug-in-Hybride, Range-Extender und klimaneutrale Kraftstoffe auch nach 2035 einzuleiten. Mit klimaneutralen Kraftstoffen kann der Verbrennungsmotor eine Zukunft haben. Dazu muss man wissen, dass es auch nach aktueller Beschlusslage ja völlig legal ist, Neuwagen auch nach 2035 mit klimaneutralen Kraftstoffen zu betreiben. Aber alle Beteiligten wissen, dass solche Kraftstoffe wegen des hohen Energieaufwands vermutlich unbezahlbar sein werden. Vielmehr geht es in der aktuellen Diskussion darum, Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range-Extendern rechtlich den vollelektrischen Fahrzeugen gleichzustellen. Für Friedrich Merz ist es der Range-Extender, der die deutsche Autoindustrie retten soll. Seine Position zur Aufweichung der Richtlinie für 2035 hat er auch nochmal nach dem Autogipfel so bekräftigt. Ob die SPD auf diese Linie einlenkt, das ist aktuell noch offen. Kfz-Steuerbefreiung. Ein Mittel, der heimischen Autoindustrie zu helfen, kann natürlich auch die Stärkung des Absatzes von E-Autos sein. Wie eingangs gezeigt, ist Deutschland ja aktuell nur europäisches Mittelmaß, was E-Auto-Neuzulassung angeht. Für ein selbsternanntes Autoland sollte Mittelmaß aber eigentlich nicht das erklärte Ziel von Autoindustrie und Politik bei einem so wichtigen Zukunftsthema sein. Und manchmal reichen ja vielleicht auch kleine Signale, um den Markt weiter anzukurbeln. Diese Woche verkündete Finanzminister Lars Klingbeil konkrete Pläne zur Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos. Denn eigentlich wären ab Januar 2026 erstmals zugelassene Fahrzeuge nicht mehr steuerbefreit. Die bisherige Regelung soll jetzt um 5 Jahre verlängert werden. Der neue Stichtag wird dann also der 31.12.2030 mit dann noch 5 Jahren Laufzeit bis 2035. Aktuelle Neuzulassungen profitieren mit der Neuregelung dann noch von einer 10-jährigen Steuerbefreiung. Das heißt, mit jedem folgenden Kalenderjahr wird die Dauer der Befreiung um 1 Jahr abgeschmolzen. In seinem Statement sagte der Minister: Wir wollen, dass die besten Autos weiterhin in Deutschland gebaut werden. So Klingbeil. Alle wissen, dass die Zukunft elektrisch ist. Gerade in Zeiten leerer Kassen könnte so ein politisches Signal in den Markt und an potenzielle Käufer sogar noch größer sein als der eigentliche monetäre Vorteil. Der finanzielle Umfang des Vorhabens ist bereits beziffert. Fürs kommende Jahr werden 45 Millionen Euro Mindereinnahmen erwartet. Diese Summe wächst dann Jahr für Jahr an bis auf 370 Millionen Euro für das Jahr 2030. Comeback der Kaufprämie. Tja, und wenn gar nichts mehr hilft, dann holt man die gute alte Kaufprämie wieder aus dem Sack. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass dieses Mittel ja sehr wohl zieht im Markt, aber es ist eben teuer und es gab viele Mitnahmeeffekte und ein künstlich erhöhtes Preisniveau seitens der Hersteller. Laut Medienberichten gab es aus Regierungskreisen vorab Einigkeit, mit dem Vorschlag der Neuauflage einer Kaufprämie in den Autogipfel zu ziehen. Die entsprechenden Mittel stünden bereit, insgesamt 3 Milliarden Euro. In der Praxis bedeutet das, wer sich also von kleinem bis mittlerem Einkommen angesprochen fühlt, der sollte zumindest heute und in den nächsten Tagen wohl kein E-Auto kaufen und erstmal abwarten. Ob es sich beim Förderprogramm um ein sogenanntes Social Leasing handeln soll oder um eine klassische Kaufprämie für alle Arten der Anschaffung, ist noch unklar. Fakt ist, dass es jetzt schnell Klarheit bedarf. Neue Billig-Teslas und mehr Reichweite. Tesla ist ja bekannt dafür, in der Modellpflege seiner Fahrzeuge deutlich kürzere Zeitabstände zu haben als etablierte Fahrzeughersteller. Oft handelt es sich dabei nicht immer um echte Facelifts oder neue Modelljahre, sondern eher um stille und kontinuierliche Verbesserungen, wie in der Vergangenheit zum Beispiel bei der Einführung von Doppelverglasung oder Wärmepumpe. Für das Model 3 gibt es jetzt 2 technische Erweiterungen. Zum einen gibt es ein Comeback des Blinkerhebels. Die zuletzt ausgelieferten Blinkertasten direkt am Lenkrad konnten offenbar nicht alle Kunden überzeugen. Außerdem gibt es eine neue Frontkamera mit Wasch- und Heizfunktion für gute Sicht auch bei schwierigen Wetterbedingungen. Für die meisten Kunden noch spannender ist ein deutliches Plus an Reichweite für alle Varianten des Model 3 und Model Y. Meist sind es 40 bis 50 Kilometer mehr als zuvor. Wichtig zu wissen, wenn man in den Konfigurator schaut, für die unterschiedlichen Modelle sind teilweise unterschiedliche Zollgrößen der Räder Bestandteil der Homologation. Für die zweite angebotene Radgröße liefert Tesla immer einen Schätzwert für die Reichweite im Konfigurator. Schon allein die Differenz zwischen den Rädern kann also bei maximal 59 Kilometern liegen. In der Spitze sind beim Model 3 jetzt bis zu 750 Kilometer möglich. Die neuen Batteriepacks wurden laut Elektrif bereits seit mehreren Wochen ausgeliefert, aber jetzt erst offiziell in den Konfigurator eingeführt. Die bisherigen Preise bleiben für Deutschland unverändert gültig. In den USA ging Tesla diese Woche schon den nächsten Schritt mit der Einführung neuer preisreduzierter Basisvarianten. So kostet das Model 3 in der Einstiegsvariante jetzt $5,000 weniger und damit umgerechnet knapp 32.000 Euro, wobei die Preise in den USA immer Nettopreise sind, das heißt ohne Verkaufssteuern. Model 3 und Y wurden dafür ordentlich abgespeckt und bieten weniger Reichweite und weniger Beschleunigung. Die Fahrassistenz ist reduziert, die Rücksitze haben keine Touchscreens. Außerdem gibt es nur Stoffsitze und manuell einstellbare Seitenspiegel. In der Nacht zu Freitag wurde dann auch in Deutschland, zumindest beim Model Y, das neue Standardmodell eingeführt. Für Deutschland gibt es allerdings sehr wohl elektrisch einstellbare Außenspiegel, ein Radio, eine Lenkradheizung und den Basisautopilot. Verzichten müssen die Kunden allerdings auf Sitzbelüftung, Sitzheizung hinten, Matrix-LED-Licht, das Panoramaglasdach, frequenzabhängige Stoßdämpfer und es gibt nur Stahlfelgen. Tesla kommt im aktuellen Marktumfeld preislich zunehmend unter Druck und ein neues, kleineres Modell ist noch nicht in Sicht, also musste man das Model Y abspecken. Der neue Preis liegt in Deutschland bei 39.990 Euro für die Standardversion. Außerdem gibt es im Konfigurator nur drei Farben und einen Innenraum zu konfigurieren, dafür aber eine Anhängerkupplung für 1600 Kilogramm. Hilfe für gebrauchte Stellantis-Stromer. Für viele potenzielle Gebrauchtwagenkäufer, die sich für E-Autos interessieren, ist der Zustand der Hochvolt-Batterie und die vermeintlich geringe Lebensdauer das zentrale Thema bei der Kaufentscheidung. Die Praxis zeigt aber, dass die Probleme je nach Modell wo ganz anders liegen können. Denn auf die Hochvolt-Batterie müssen die Hersteller langjährige Garantien geben. Garantiefälle im Bereich Batterie sind aber extrem selten und wenn sie doch mal eintreten, sind es fast nie altersbedingte Kapazitätsverluste, also Degradation, sondern die Probleme sind meist produktionsbedingt in schwachen Zellen und diese Probleme treten zum Glück in den ersten Jahren auf, zum Glück deswegen, weil dann gibt's ja noch die Garantie. Außerdem sind Batteriezertifikate eine gute Möglichkeit, solche Defekte auszuschließen. Viel größer ist aus meiner Sicht das finanzielle Risiko von anderen Baugruppen, die manchmal deutlich häufiger kaputt gehen und auch mehrere tausend Euro kosten können und bei vielen Herstellern nicht von langjährigen Garantien abgedeckt sind. Ein solcher Dauerbrenner im wahrsten Sinne des Wortes ist der 11 kW Onboardlader des Zulieferers Mahle in vielen Stellantis-Fahrzeugen vergangener Baujahre. Wir hatten bereits mehrfach berichtet. Die Ausfallquoten in den ersten drei Jahren liegen auf Basis unserer Flottenstichprobe beim Opel Corsa bei ca. einem Drittel. Außerhalb der Garantie kostet der Austausch in einer Vertragswerkstatt ohne Kulanzanrechnung ca. 4.000 Euro. Die Reparaturanweisung bei solchen Baugruppen ist fast immer bei allen Herstellern im Normalfall kompletter Austausch, verbunden mit diesen hohen Kosten. Eine echte Reparatur der Baugruppe ist herstellerseitig in den meisten Fällen überhaupt nicht vorgesehen. Auch einschlägig bekannte Dienstleister für die Reparatur von Steuergeräten konnten bisher nur die Onboardlader anderer Hersteller reparieren, nicht aber den von Mahle. Vor einiger Zeit erhielt ich dann einen Zuschauerhinweis mit einem Zeitungsinserat im Technikmagazin Krafthand vom 6. September zur Einführung einer Instandsetzungslösung bei AC-Tronics. Da das Reparaturprodukt damals aber noch nicht online verfügbar war, habe ich also mal angerufen und dann einen relativ langen Fragenkatalog schriftlich eingereicht und viele spannende Antworten bekommen. Hier nun also die wichtigsten Informationen. Ich wollte zum Beispiel wissen, wo konkret die Schwachstellen liegen. Das Fehlerbild unterscheidet sich je nach Ladegerät. Es gibt keine eindeutige Standardlösung. Das Mahle Onboard-Ladegerät ist ein besonders komplexes Bauteil mit nicht weniger als 12 verschiedenen Leiterplatten. Dadurch gibt es auch eine Vielzahl an Komponenten, die ausfallen können. Unsere Ingenieure haben mittlerweile eine umfangreiche Liste von Bauteilen zusammengestellt, die regelmäßig Probleme verursachen. Und weiter? Wir haben über 2 Jahre hinweg intensiv geforscht, um dieses Fehlerbild zu verstehen. Es war eine große Herausforderung, aber unsere Ingenieure aus der EV-Projektgruppe innerhalb der F&E-Abteilung haben inzwischen eine robuste Überholungslösung entwickelt. Welche Komponenten wir genau austauschen, ist unser internes Know-how. Dafür habe ich natürlich Verständnis. Außerdem wollte ich wissen, ob eine 1:1 Reparatur erfolgt, das heißt mein kaputter Onboardlader direkt repariert wird. In der Regel überholen wir bei AC-Tronics immer das Teil, das der Kunde einsendet. Da die Male Bordladegeräte, über die sie schreiben, jedoch besonders häufig ausfallen, halten wir auch einen Vorrat an überholten Exemplaren bereit. Es ist also kein Anlernen im Fahrzeug erforderlich und ganz offensichtlich war es ein hartes Stück Arbeit bis zu diesem Punkt. Das Male Onboard-Ladegerät ist ein äußerst empfindliches und komplexes Bauteil. Deshalb sind wir im Entwicklungsprozess besonders sorgfältig vorgegangen. Wir haben umfangreiche Pilotprojekte durchgeführt, bei denen Fahrzeuge mit überholten Ladegeräten im Alltag getestet wurden. Diese Langzeittests verliefen erfolgreich und dank dieser Erfahrung wissen wir inzwischen sehr genau, was wir überholen können und was nicht. Erst als alle Kriterien erfüllt waren, haben wir unsere Lösung offiziell eingeführt und für den Markt freigegeben. Auf unserer Webseite ist ersichtlich, welche Fehler wir beheben können und unser Kundenservice steht bereit, um bei Unsicherheiten zu unterstützen. So stellen wir sicher, dass wir vor allem Bauteile erhalten, bei denen die Erfolgschancen einer Überholung hoch sind. Und dann gibt es noch diese Zusage an die Kunden. Sollte ein eingesendetes Teil nicht defekt sein oder sich der Fehler nicht reproduzieren lassen, berechnen wir lediglich Bearbeitungskosten. Inzwischen ist die Lösung auch offiziell auf der Homepage eingeführt. Dort gibt es auch Listen mit den OEM-Produktnummern und einschlägig bekannten Fehlercodes und auch solche Codes, bei denen das Bauteil vermutlich nicht kaputt ist, verbunden mit der Empfehlung, die Wallbox zu prüfen. Ergänzend schrieb man mir: Interessant ist dabei, dass derselbe Fehler bei verschiedenen Stellantis-Marken unterschiedliche Fehlercodes erzeugen kann. Und weiter? Das Ladegerät ist noch ein relativ neues Bauteil, was bedeutet, dass ständig neue Fehlerbilder und dazugehörige Fehlercodes auftauchen. Da immer mehr Fahrzeuge aus der Garantie oder Kulanz fallen, wird die Überholung zu einer zunehmenden attraktiven Alternative. Das führt zu einer neuen Welle von Anfragen und damit zu wertvollen Informationen, die die Weiterentwicklung dieses Produkts deutlich beschleunigen. Außerdem hatte ich noch nach dem zeitlichen Aufwand gefragt, der in der Werkstatt anfällt. Ein zertifizierter EV-Techniker, der nach den geltenden Sicherheitsrichtlinien arbeitet, benötigt für die Demontage und Montage jeweils etwa 1 Stunde. Allerdings verweist AC-Tronics auch darauf, dass die Montage bei einzelnen Modellen durchaus etwas komplex und herausfordernd sein kann. Lediglich die Preisfrage wollte man mir nicht konkret beantworten. Allgemein schrieb man mir: Wir arbeiten mit Festpreisen pro Bauteil. Unsere Geschäftskunden, meist Kfz-Werkstätten und Autohäuser, können diese nach Registrierung auf unserer Webseite einsehen. Ein überholtes Bauteil bei AC-Tronics ist mindestens 50% günstiger als ein Neuteil. Zusätzlich bieten wir standardmäßig 2 Jahre Garantie auf unsere Überholung. Dies entspricht der Sicherheit eines neuen Produktes. Auf der Homepage schreibt man sogar: Vielfach günstiger als ein neues Male-Ladegerät. Stellantis hatte ja den Einsatz der auffälligen Male-Geräte vor einiger Zeit beendet. Da ich von Natur aus neugierig bin, habe ich also gleich mal gefragt, ob der Nachfolger aus chinesischer Produktion denn wirklich besser ist, denn bei uns in der Flotte gab es bisher keine Ausfälle. Aktuell liefert VMAX die Ladegeräte für Stellantis-Fahrzeuge. Ob diese dauerhaft besser funktionieren als die der anderen Hersteller, muss sich erst noch zeigen. Sie sind noch nicht lange genug im Einsatz. Wir verfolgen diese Entwicklungen selbstverständlich genau. Unsere Ingenieure haben bereits mehrere defekte VMAX-Ladegeräte untersucht. Es deutet sich an, dass auch diese Variante nicht vollständig störungsfrei ist. Aber das klingt ja zumindest schon mal deutlich besser. Sollten sich hier tatsächlich Defekte häufen, will AC-Tronics auch Lösungen anbieten. Und weil ich noch neugieriger war, habe ich auch nach den Kia- und Hyundai-Fahrzeugen gefragt, die ja irgendwann auch mal aus der Garantie rauslaufen und bei denen ja die ICCU eine ähnliche Baugruppe ist mit ähnlich hohen Ausfallquoten. Nicht nur die Ladegeräte von Stellantis sind störanfällig, auch bei anderen Marken treten Defekte auf. Beim Blick auf die Homepage sieht man also verschiedene Angebote zur Reparatur von Onboardladern. Kia und Hyundai sind dort aktuell noch nicht dabei. So sind wir uns auch der Probleme bewusst, die mit dem ICCU-System in den Fahrzeugen von Kia und Hyundai verbunden sind. Auch unsere Partnerwerkstätten melden diese Fehler zunehmend und informieren uns darüber. Hinter den Kulissen analysieren wir diese Fälle, um die Auswirkungen einschätzen zu können und zu prüfen, ob und wie wir als Überholungsspezialist darauf reagieren können. Ich sage vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Für Gebrauchtwagenkäufer und Besitzer älterer E-Autos sind das aus meiner Sicht gute Nachrichten. Sobald die Autos keine Garantie mehr haben und bestimmte Defekte entweder teuer oder häufig sind oder wie hier beides, gibt es da draußen Werkstätten und Unternehmen, die sich darum kümmern und das zu Preisen, die eben kein wirtschaftlicher Totalschaden sind, sondern bei gebrauchten Autos marktüblich, unabhängig von der Antriebsform. TOK Verkaufsstart. Die türkische Marke TOK hat diese Woche den Verkauf seiner beiden Modelle in Deutschland gestartet. Die ersten Auslieferungen sollen noch dieses Jahr erfolgen. Zwar gibt es auf der Europaseite einen deutschsprachigen Konfigurator, der aktuell allerdings noch nicht sonderlich funktional erscheint. Sowohl für die Limousine T10F als auch für das SUV T10X ist ein Basispreis von 41.200 Euro angegeben. Allerdings sind fast alle Optionen bereits aufpreispflichtig hinterlegt, sodass man fast immer bei einer fast vollen Ausstattung oberhalb von 45.000 Euro landet. Lediglich die Farbe ist wählbar und bei der Limousine noch zwei weitere Optionen. Die Limousine kommt mit der 88,5 Kilowattstunden Batterie immerhin auf 610 Kilometer Normreichweite. Die Bestellung selbst soll aber über die dazugehörige App Trumor erfolgen. Auch in den sozialen Medien wurden mir mehrfach entsprechende Werbebeiträge angezeigt. Aus meiner Sicht ist das für einen erfolgreichen Marktstart noch etwas dünn. Die Möglichkeit zur Probefahrt und ein passendes Leasingangebot sollte man schon bieten. Informationen zur Garantie oder möglichen Servicestationen sucht man auf der Homepage vergeblich. Auf der Homepage ist die TOK Europe GmbH mit Sitz in Stuttgart angegeben. Die gleiche Adresse wird auch für das Entwicklungszentrum angegeben. Den Check der Trumor App habe ich dann natürlich auch noch gemacht. Ohne das Anlegen eines Accounts kommt man zunächst nicht weiter. Danach gibt es dann eine Begrüßung auf Türkisch. Und immerhin in Berlin werden aktuell bereits Probefahrten angeboten. Eine Terminbuchung war für mich aber nicht möglich, weil das Hinzufügen meiner Telefonnummer in der App Voraussetzung war, der Prozess jedoch mehrfach fehlschlug. Ich habe dann zum Testen noch das Nutzerkonto gelöscht, konnte aber mit der gleichen E-Mail-Adresse kein neues Konto anlegen. Neues Aral-Abo. Das Thema Preise an öffentlichen Ladestationen darf natürlich auch heute nicht fehlen. Lange angekündigt und jetzt ist es endlich da, das neue Abo bei Aral. Erst die Fakten, dann die Analyse. Auf der Seite Ladetarife und Bezahlmethoden gibt es neu einen Extratarif. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 2,99 Euro. Der reduzierte Preis für das Laden an HPC-Stationen beträgt dann 54 Cent pro Kilowattstunde. Die anderen Preise sind zwar günstiger, haben aber in der Praxis kaum Relevanz, weil Aral in Deutschland mit einem klaren Fokus auf schnelles Laden aktiv ist. Wenn man sich jetzt die Preisgestaltung bei Aral in den letzten Monaten anschaut, dann drängt sich für mich der Eindruck auf, als wäre hier die Rechtsabteilung federführend gewesen. Der Ad-hoc-Preis in Deutschland, also vertragslos mit Bezahlkarte, beträgt ja schon seit längerer Zeit 79 Cent. Der Preis über die App wurde im Mai von 61 auf 69 Cent erhöht, allerdings nur dieser eine Preis, der Ad-hoc-Preis, blieb unverändert. Hier könnte man also vermuten, dass vor dem Hintergrund der offenen, ausstehenden rechtlichen Bewertung der Preisspanne zwischen App und Ad-hoc die Lücke einfach mal strategisch verringert werden sollte. Der Ad-hoc-Preis dient ja häufig als Grundlage der B2B-Preisgestaltung, also wenn Kunden mit anderen Anbietern die Stationen bei Aral nutzen wollen. Der App-Preis dagegen ist den eigenen Kunden vorbehalten. Die nächste Preisanpassung gab es dann am 1. August für die Kunden des ADAC-Partnertarifs. Hier ging es allerdings preislich nach unten von 57 auf 55 Cent pro Kilowattstunde, wohlgemerkt nur an Aral-eigenen Stationen. Und jetzt kommt das Abo-Angebot und wir schauen noch mal genauer hin, für wen sich das lohnen soll. Aral fragt, du fährst mehr als 100 Kilometer im Monat? Es soll ja tatsächlich Kunden geben, die auch mit diesen E-Autos mehr als 100 Kilometer im Monat schaffen. Rein auf Aral betrachtet lohnt sich das Angebot also für alle. Wir hatten ja schon häufiger thematisiert, dass es sich bei den App-Angeboten ohne Grundgebühr mit reduzierten Kilowattstundenpreisen möglicherweise gar nicht um echte Verträge handeln könnte. Das beste Gegenargument ist natürlich die Einführung einer Grundgebühr. Und wenn ich sie möglichst niedrig platziere, dann stört sie auch keinen und ich kann die Kunden weiter über die eigene App bedienen. Aber rechtlich bin ich dann auf der sicheren Seite und kann den eigenen Kunden reduzierte Kilowattstundenpreise anbieten, während die Wettbewerber mit anderen Ladekarten weiterhin deutlich höhere Preise bezahlen. So hatte ja der Anbieter Electroverse indirekt bekannt gegeben, dass die in der App berechneten Verkaufspreise an Endkunden den B2B-Einkaufspreisen entsprechen und das öffentlich gemacht. Und damals war Aral in der Electroverse-App noch mit fragwürdigen 92 Cent gelistet. Und genau diese Preisdifferenz zwischen 79 und 92 Cent hatten wir im Sinne der EU-Verordnung als hochgradig fragwürdig dargestellt. Und siehe da, offenbar ist auch an dieser Stelle Bewegung in die Sache gekommen und die Rechtsabteilung hat das Pricing gerade gezogen. Als ich diese Woche die Electroverse-App öffnete, wurde ich durch dieses Pop-up-Werbefenster begrüßt. Die 79 Cent werden jetzt also offenbar durchgereicht. Das Ganze jetzt allerdings gleich als exklusives Aktionsangebot zu feiern, zeigt aus meiner Sicht, dass man das Ohr nicht ganz so nah am Kunden hat, um es mal freundlich auszudrücken. Ionity im Jahresabo. Der neue Deal ist eigentlich schnell erklärt, zahl 10, nimm 12. Aktuell sind ja die meisten Monatsabos so aufgestellt, dass ich eine monatliche Grundgebühr zahle und dafür reduzierte Kilowattstundenpreise bekomme. Allerdings sind die Angebote fast immer so, dass ich die reduzierten Preise immer nur beim jeweiligen Anbieter bekomme. So auch bei Ionity. Die Abos sind dabei für den sogenannten fliegenden Monat buchbar, also passgenau für Urlaubsfahrten. Für Vielfahrer kann das natürlich auch mal lästig werden, ständig den Überblick zu behalten, gegebenenfalls zu kündigen und bei Bedarf wieder neu das Abo abzuschließen. Für diese Zielgruppe hat Ionity jetzt zwei neue Tarife mit Power 365 und Motion 365 aufgelegt, also Jahresabo. Die Grundgebühr reduziert sich dabei etwas. Gegenüber dem Monatspreis bekomme ich also 12 Monate und zahle dafür nur 10. Zum Start gelten bis Anfang November noch Aktionspreise, das heißt nochmal 10 bzw. 20 Euro extra Rabatt. Die Kilowattstundenpreise sind dann entsprechend günstiger, in Deutschland aktuell 39 und 49 Cent. In anderen Ländern gelten jeweils abweichende Preise laut Preisliste. E-Cannonball. Vergangenes Wochenende war es wieder soweit. So groß wie noch nie war der E-Cannonball mit über 100 Teams auf den Straßen in NRW unterwegs. Dieses Jahr waren auch viele Zweiräder mit am Start, darunter auch ein elektrischer Weltumrunder, aber auch viele Familien mit Kindern im Team. Trotz der Wetterturbulenzen zum Start gab es unterwegs viele Zuschauer an den Stationen. Auf der Route standen unter anderem die Halde Hoherwart und der Landschaftspark in Duisburg. Am Sonntag ging es dann quer durchs Sauerland. Als Highlight neu im Programm war am Samstagabend der Community-Abend, wo auch ich als Gast mit dabei war. Für mich also die Gelegenheit, sowohl mit Nextmove-Zuschauern unter Teilnehmern oder Gästen zu quatschen, aber auch Zeit für Hintergrundgespräche mit Vertretern aus der Branche. R-Königschau. Ein Fahrzeug hat in den letzten Tagen das Insider-Postfach dominiert, und zwar der XPeng X9, ein Van mit 3 Sitzreihen. Wir starten mit einer Einsendung von Jörg. Er hat einen Doppelpack bei Aral-Pals im Norden Berlins gesichtet. Die Fahrzeuge sind unterwegs mit roten schwedischen Sonderkennzeichen. Ebenfalls aus Berlin stammt diese Sichtung von Kurt. Die Fahrzeuge waren auf der Berliner Stadtautobahn unterwegs und auch die einzelnen Buchstaben der Herstellerbezeichnung waren sorgfältig abgeklebt. Und hier noch Fotos von Lars, auf denen man die Größe der Fahrzeuge noch einmal sehr gut abschätzen kann. Geladen wurde bei Shell Recharge. Die Fotos stammen aus Genshagen, das liegt am südlichen Berliner Ring. Elektromobilität in Albanien. Wenn man den Namen Albanien hört, verbindet man damit nicht unbedingt sofort Elektromobilität. Ich wollte es selbst herausfinden und war im September gemeinsam mit Freunden und zwei E-Autos quer durchs Land unterwegs. Unser Ziel waren die Berge im albanischen Hinterland, also wirklich abgelegene Regionen ohne Tourismus. Insgesamt sind wir an 9 Tagen ca. 4.500 Kilometer gefahren. Und was die Elektromobilität angeht, hat im Land alles überraschend gut funktioniert. Wir haben ausschließlich öffentlich schnell geladen. Mindestens genauso spannend ist aber, dass das Land beim Thema E-Auto fest in chinesischer Hand ist. Das heißt, sogar die VW-ID-Taxis waren Direktimporte aus China. Auch Fahrzeuge, die man auf Deutschlands Straßen noch nicht sieht, wie zum Beispiel der Kia EV5, sind dort schon in Privathand normal auf der Straße unterwegs. Und wenn in Deutschland Anbieter wie Aral Pulse gerne mal davon sprechen, dass an ihren Tankstellen Personal arbeitet, das auch für Ladestationen geschult ist, kann ich sagen, in Albanien gibt's sowas wirklich. Zwar nicht überall, aber wir haben mehrfach unaufgefordert Ladehilfe vom Tankwart bekommen bis hin zur Barzahlung in Euro an einer Station. Der Einheitspreis fürs Schnellladen lag bei 40 Cent pro Kilowattstunde im ganzen Land. Selten hat ein Video hier auf dem Kanal so viele positive Kommentare bekommen und mich haben auch viele private Nachrichten erreicht. Also schaut euch das Video gerne noch an, entweder jetzt gleich im Anschluss oder einfach nächste Woche. Die nächste News-Ausgabe folgt dann in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.